HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Wir beginnen die Hörbuchzeit mit dem Roman von Julia Dibbern. Unter Wasser ist es still. Darin kehrt die Heldin der Geschichte an den Ort ihrer Kindheit zurück. Danach sprechen wir über ein Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen des Verlages DAV, der Audioverlag. Die Geschichte kennen Sie vielleicht, Die Brücken am Fluss von Robert James Waller. Im Anschluss bespricht Leonie Berger das Hörbuch Komm tanzen von Lucia J. von Seldeneck, eine Momentaufnahme unter Freunden. Und in unserem Kinderhörbuch heißt es Drei Wasserschweine brennen durch, geschrieben von Matthäus Bär. Die Hörbuchzeit gibt es übrigens auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Julia Dibbern schrieb viele Jahre Sachbücher, bis sie das Genre gewechselt hat, zum Roman. Ihr neuer Roman Unter Wasser ist es still ist auch als Hörbuch erschienen. Das Besondere ist, er wird nicht nur von einer Stimme gelesen, sondern von vieren. Dorothee Meyer-Karweg, das muss ja einen besonderen Grund haben. Welcher ist das denn?
Ja, der Grund ist, dass diese Geschichte aus mehreren Perspektiven geschildert wird. Hauptperson ist Mayra und die erleben wir einmal als Teenager, der noch zur Schule geht und dann knapp 18 Jahre später. Das sind schon mal zwei Stimmen, Anne Moll und Jodie Alborn. Dann gibt's noch eine weibliche Stimme, Sandra Voss, die verkörpert Mayras Mutter und eine männliche Stimme, Achim Buch, der liest ein Part von dem Lehrer von Mayra, Herr Bartelsen ist das.
Es ist also ein Entwicklungsroman mit Mayra im Mittelpunkt. Was ist denn Mayra für ein Mensch?
Ja, als Teenager jedenfalls ganz schön überfordert. Der Roman beginnt auch mit so einer sehr dramatischen Szene an der Ostsee am Darß. Mayra kämpft sich mit ihrem Rad durch den Sturm nach Hause, wo sie mit ihrer Mutter lebt. Ja, und da hören wir gleich mal rein. Es liest Anne Moll.
Die Sicherung, die Pfanne mit dem Bratöl. Sekunden und Minuten donnerten unisono mit dem Unwetter. Verfingen sich in ihrem keuchenden Atem, zerrannen schneller als die Sturzbäche von Schlamm und Wasser auf dem Waldweg. Dann kam endlich die Waldkarte in Sicht. Die Bank mit dem Papierkorb, das Strohmäuschen. Gleich, nur ein Stück noch, nur ein... Lichter. Blaue, flackernde Lichter hinter der Faulbaumhecke, die ihr Grundstück umgab. Sie spiegelten sich in den tief hängenden Wolken, färbten das gelbe Gewitterlicht geisterhaft blau. »Nein«, krächzte Mayra. Und dann noch einmal, nein, als sie um die Ecke bog und das Rad auf den nassen Sandsteinen schlitterte. Menschen in Uniform, Nachbarn.
Ja, das ist wirklich ein dramatischer Beginn. Was genau ist denn passiert?
Ja, wie wir im Ausschnitt gehört haben, Mayras größte Sorge war, dass es zu einem Brand kommt. Und der hat sich dann bewahrheitet. Das Haus steht zwar noch, aber im Haus war ihre Mutter und die stirbt an einer Rauchvergiftung. Und als nächstes wechseln dann Zeit und Interpretin. Wir sind in der Jetztzeit ungefähr, in Frankfurt am Main übrigens. Mayra ist 18 Jahre älter und wird jetzt gesprochen von Jodie Alborn. Sie hat auch den allergrößten Part bei der Lesung. Mayra ist nun Restaurateurin und arbeitet bei einer Raumausstatterfirma. Und die wird geleitet von Ingmar und Gabi. Und die beiden haben Mayra mit ca. 18 bei sich aufgenommen. Und eines Abends machen sie ihr ein ganz besonderes Angebot.
Wir haben viel nachgedacht, Gabi und ich.
Pause.
Ich hab dir ja vorhin schon gesagt, dass ich übers Aufhören nachdenke. Wir übers Aufhören nachdenken werden ja nicht jünger. Aber der Laden ist unser Lebenswerk.
Am Nachmittag habe ich, warum auch immer, nicht wirklich begriffen, was es für mich bedeuten würde, sollten Ingmar und Gabi den Laden schließen. Jetzt muss ich schlucken. Ich mag mir keinen neuen Job suchen. Kann ich ein Glas Wasser haben? Gabi reicht mir die Karaffe. Sie lächelt. Ich lese daraus kein »Tut uns leid, Mayra, du bist gefeuert«. Dafür hätten sie mich wohl auch nicht zum Essen eingeladen, oder?
Wie ich schon sagte, so ein Lebenswerk kann man nicht einfach so hinwerfen,
sagt Ingmar.
Ach, was rede ich um den heißen Brei? Willst du das Geschäft übernehmen, Mayra?
Ich?
Ja, Mayra ist überrascht, aber nach einer gewissen Bedenkzeit sagt sie zu. Und sie hat dann ja noch das alte Haus an der Ostsee am Dars, in dem sie mit ihrer Mutter aufgewachsen ist, bis es zu diesem Unglück kam. Das will sie jetzt verkaufen und damit den Laden bezahlen, denn Ablöse möchten die beiden älteren Herrschaften schon haben.
Ja, man ahnt jetzt schon, wie es weitergeht. Sie muss zurück an die Ostsee und zum alten Haus.
Genau, und da war sie seit fast 18 Jahren nicht mehr. Es kommt, wie es kommen muss. Sie trifft ihre alten Freunde wieder, Jaspers und Anne. Die drei haben früher immer zusammen gespielt. Und natürlich kommt auch die alte Geschichte wieder hoch, die von Mayras Mutter. Die hat als Übersetzerin gearbeitet, bis sie mit 34 eine schreckliche Diagnose bekommt, schnell fortschreitende Demenz. Und das bedeutet, Mayra muss schon als Teenager immer mehr Verantwortung übernehmen.
Ist denn niemand da, der den beiden helfen kann?
Ja, es gibt einen Onkel, Mischa, aber der ist viel in der Welt unterwegs und verdrängt die Situation ganz gern mal. Und dann gibt es noch eine Oma in Hamburg, aber die ist ein echter Drachen, zu der will Mayra auf keinen Fall. Und vor dem Jugendamt hat sie auch Angst. Und so versucht Mayra, die Situation zu Hause möglichst geheim zu halten und auch ihrer Mutter zu helfen, wo es nur geht.
Mayra befreite den Ablagestuhl von den darauf aufgetürmten Büchern und Zeitschriften und zog ihn neben den Schreibtisch. Von welchem Text hat Herr Wilmer gesprochen? Herr Wilmer? Ja, der auf dem Anrufbeantworter. Sie ballte die Fäuste. Herr Wilmer? Ich habe den Eindruck, ich bin im Moment ein bisschen vergesslich. Ich habe schon überlegt, ob ich mal zum Arzt gehen sollte. Mit aller Kraft zwang Mayra ein Lächeln auf ihr Gesicht. Da warst du schon, weißt du noch? Und danach haben wir mit Mischa besprochen, dass ich dich erinnere, wenn du was vergisst. Ach, richtig. Ja. Ihr Blick fiel auf einen Stapel von Ausdrucken mit Text in Schreibmaschinenschrift. Die oberste Seite trug die Nummer 205. Immer wieder war darauf ein Wort mit Kugelschreiber umkreist. Zwischen den Zeilen standen schwer lesbare Notizen. Mayra blätterte durch die Papiere. Ab Seite 206 fand sie keine Anmerkungen mehr. Nun gut, jetzt musste sie nur noch das richtige Dokument im Computer finden. Sag mal, kennen wir uns? Mayra schaffte es sogar noch, die Badezimmertür zu schließen, bevor sie sich übergab.
Ja, die Situation wird immer schlimmer mit der Mutter zu Hause und am Schluss versperrte Mayra immer das Haus, wenn sie weggeht, damit die Mutter nicht einfach wegläuft. Und sie dreht auch die Sicherungen raus, damit die Mutter nicht aus Versehen den Herd anmacht und dann vergisst. Ja, aber an einem Nachmittag kommt es eben doch zu einem Brand, das war der Ausschnitt vom Anfang. Mayra gibt sich die Schuld an dem Unglück, 18 Jahre später ist sie dann wieder am Dars und stellt sich eben nach und nach der Vergangenheit.
Welche Perspektive bringen denn der Lehrer Bartelsen, gelesen von Achim Buch, und die Mutter, gelesen von Sandra Voss, hinein?
Also dieser Bartelsen, der hatte eine ganz besondere Beziehung zur Mutter und geht auch heute noch oft zu ihrem Grab. Deswegen hören wir auch seine Perspektive. Und die Mutter hatte vor ihrer Krankheit immer wieder Tagebuch geschrieben. Und diese kurzen Passagen werden eben von Sandra Voss gelesen. Darüber erfahren wir etwas von Mayras Kindheit und dem Ankommen der Mutter als Alleinerziehende im kleinen Ort am Dars.
Das klingt alles nach einer sehr melancholischen Geschichte. Wie hat sie Ihnen denn insgesamt gefallen?
Also zu Anfang war mir der Roman doch ein bisschen zu melodramatisch angelegt, aber er hat bei mir dann immer mehr und mehr gewonnen. Vor allem diese heillose Überforderung eines Teenagers durch die Krankheit der Mutter wird meines Erachtens sehr glaubwürdig dargestellt. Auch das Wegducken der Verwandten, man müsste sich ja sonst selbst auch ein bisschen kümmern. Mhm. Mayra gibt sich dann jahrelang die Schuld am Brand und am Schluss erfährt man dann, wie es wirklich war. Das ist nochmal eine überraschende Wende und das Ganze ist dann sehr spannend.
Überraschend sind ja auch die vier Stimmen. Wie gefällt Ihnen das?
Ja, Jodie Alborn schlüpft eigentlich sehr gut in diese etwas kratzbürstige Mayra mit ihren gut 30 Jahren. Wenn sie versucht, einen alten Herrn so zu imitieren, dann wird es ein bisschen problematischer, aber sonst wirklich sehr gut. Anne Moll ist etwas irritierend, da sie die Mayra als Teenager spricht, aber ein bisschen älter klingt als Jodie Alborn. Ich mag ihre Stimme aber sehr. Sie hat so was Rauchiges, Ruhiges. Und Achim Buch und Sandra Voss, ja, die setzen sich gut gegen die anderen beiden ab. Also ein wirklicher Gewinn letztendlich, dass es 4 Schauspieler sind, die hier engagiert wurden. Insgesamt ist es ein Hörbuch, das man, ich sag mal, gut in die Ferien mitnehmen kann. An die See beispielsweise, ein Roman mit viel Drama, einer Liebesgeschichte, späten Aussprachen und einem für alle Seiten dann doch auch versöhnlichen Schluss. Die Liebesgeschichte, das habe ich jetzt nicht erwähnt, das muss man dann eben selber hören.
Ja, ich habe mich schon gefragt. Julia Dibbern, Unter Wasser ist es still, gelesen von Jodie Alborn, Anne Moll, Sandra Voss und Achim Buch. Eine MP3-CD, das sind 9 Stunden und 41 Minuten, kostet 24 € und ist bei DAV erschienen. Und jetzt kommen wir zu einem Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen des Verlages DAV, der Audioverlag. In der Reihe veröffentlicht der Verlag Hörbücher aus den Archiven der Rundfunkanstalten. Diesmal stammt die Aufnahme aus dem Jahr 1994. Geschrieben hat sie Robert James Waller, geboren 1939 in Iowa. Er hatte viele Jahre Wirtschaftsmathematik an der University of Northern Iowa unterrichtet, bevor er mit dem Schreiben begonnen hat. Wenige kennen den Autor, aber der Titel des Romans, den wir jetzt vorstellen, der ist vielleicht vielen von Ihnen bekannt, Dorothee Meyer-Karwick.
Ja, der Titel lautet Die Brücken am Fluss und schon als Roman 1992 veröffentlicht, war das ein sensationeller Bestseller. 1995 wurde er dann verfilmt mit Meryl Streep und Clint Eastwood und Eastwood hat dann auch Regie geführt.
Ich kann mich erinnern, ich war Teenager, habe den Film gesehen und wir haben viele Taschentücher verbraucht.
Ja, so war das bei mir auch. Es ist die zu Herzen gehende Geschichte von der Liebe zwischen dem freien Fotografen Robert Kincaid und der Farmersfrau Francesca Johnson. Kincaid, 52 Jahre alt, ist im Auftrag des National Geographic in Iowa unterwegs, um die alten überdachten Brücken von Madison County zu fotografieren und er kommt zum Hof von Francesca. Die beiden lernen sich kennen und verlieben sich heftig ineinander. Francescas Mann und die Kinder sind gerade für 4 Tage zu einer Landwirtschaftsausstellung. Aber nach den 4 Tagen beschließt Francesca, ihr altes, stabiles Leben mit Mann und Kindern nicht aufzugeben. Und die beiden sehen sich dann nie wieder.
Aber die Liebe bleibt und sie dauert eben auch an.
Ja, das erfahren wir durch die Rahmenhandlung. Der Ich-Erzähler beschreibt, wie er Jahre später einen Anruf bekommt von einem Michael Johnson, der den Ich-Erzähler als Schriftsteller kennt. Und dieser Michael und seine Schwester bieten ihm eine Geschichte an. Da hören wir in die Lesung rein, die hier von Hardy Krüger Senior gelesen wird.
Wir treffen uns in einem Holiday Inn in der Nähe des Flughafens und die anfängliche Verlegenheit gibt sich, während die beiden mir gegenüber sitzen und draußen bei leichtem Schneefall der Abend hereinbricht. Sie nehmen mir ein Versprechen ab. Sollte ich die Geschichte nicht schreiben wollen, muss ich mich einverstanden erklären, absolutes Stillschweigen zu bewahren über das, was ich seinerzeit 1965 im Madison County von Iowa und während der folgenden 24 Jahre ereignet hat. Na schön, das ist nur recht und billig, immerhin ist es Ihre Geschichte, nicht die meine. Also höre ich zu, aufmerksam, stelle fleißig Fragen. Und die beiden reden. Carolyn weint hin und wieder ungeniert, während Michael dagegen ankämpft. Sie zeigen mir Dokumente, Ausschnitte aus Zeitschriften und die Tagebücher ihrer Mutter Francesca. Irgendwann, kurz nach Mitternacht, erkläre ich mich einverstanden, die Geschichte zu schreiben oder wenigstens es zu versuchen.
Ja, es ist eben die Geschichte ihrer Mutter, die gerade gestorben ist. Der Vater ist schon ein paar Jahre lang tot. Die Mutter wünschte sich, dass ihre Asche an einer der überdachten Brücken in den Fluss gestreut wird, so wie es schon Kincaid vor ihr gestorben haben wollte. Die Kinder finden dann in den Unterlagen der Mutter den Grund, die kurze, aber sehr heftige Liebesgeschichte zwischen beiden. Und durch den Wunsch, dass ihre Asche an eben derselben Brücke verstreut wird, wird klar, dass die Liebe immer anhielt. Und zwar bei beiden. Und der Schriftsteller Robert Waller, der schreibt nun, dass er genau recherchiert habe, es sich also um eine wahre Geschichte handle, was natürlich nicht stimmt.
Eine Geschichte, die ja ganz harmlos beginnt, indem der Fotograf bei Francesca nach dem Weg fragt.
Genau, und da begegnen sich die beiden zum ersten Mal. Kincaid kommt zum Farmhaus und ist auf der Suche nach einer der Brücken.
Er lächelte. Tut mir leid, Sie so zu überfallen, aber ich bin auf der Suche nach einer überdachten Brücke, die irgendwo hier draußen sein soll, und ich kann sie einfach nicht finden. Ich fürchte, ich weiß im Augenblick nicht mal mehr, wo ich bin.« Er wischte sich mit einem blauen Halstuch über die Stirn und lächelte wieder. Seine Augen sahen sie unverhohlen an, und sie spürte, wie irgendetwas in ihr einen Hüpfer tat. Die Augen, die Stimme, das Gesicht, das silbrige Haar, die ungezwungene Art, mit der er sich bewegte, eine alte Art, eine beunruhigende Art, eine Art, die einen unwillkürlich in ihren Bann schlägt. Jene Art, deren Flüstern man vernimmt in den letzten Augenblicken, bevor einen der Schlaf übermannt, wenn alle Barrieren gefallen sind. Eine Art, ein Instinkt, der bei allen Lebewesen die Moleküle im Raum zwischen den Geschlechtern verschiebt. Auf Generationen müssen Generationen folgen. Von diesem einen Gebot flüstert diese Art und sonst nichts. Ihre Macht ist unendlich. Das Konzept dahinter von erhabener Eleganz. Diese Art ist unbeirrbar. Ihr Ziel völlig klar. Diese alten Gesetze sind einfach. Wir allein haben dafür gesorgt, dass sie kompliziert erscheinen. Francesca spürte dies, ohne zu wissen, dass sie es spürte. Und im selben Augenblick setzte etwas ein, das ihr Leben für immer verändern sollte.
Ja, wir hören, das wird hier schon mit einem gewissen Pathos erzählt, aber solche Stellen mit übertriebenem Pathos sind doch zum Glück selten. Jedenfalls, diese Francesca führte bislang ein ruhiges Leben an der Seite ihres Mannes, aber ja, Leidenschaft und auch intellektuelle Auseinandersetzung, die haben ihr gefehlt. Sie ist nämlich eigentlich Lehrerin, hat den Beruf aber auf Bitte des Mannes aufgegeben. Sollte man nie tun. Nun ist sie Farmersfrau und Mutter. Und dann kommt dieser Mann, der so etwas ganz Besonderes, ganz anderes verkörpert. Francesca bietet dann spontan an, Robert Kincaid die Brücke zu zeigen. Ja, und so geht es los mit einer der romantischsten Liebesgeschichten, die ich kenne.
Und die tatsächlich auf der Liste der besten amerikanischen Liebesfilme aller Zeiten steht. Mm. Gelesen wird die Geschichte von Hardy Krüger Senior, der in den 1950er und 1960er Jahren bereits zu den erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands zählte. 2022 ist er gestorben.
Ja, er hat hier eine sehr raue, kraftvolle, männliche Stimme. Aber er klingt hier auch wie jemand, der versucht, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Und damit passt er perfekt zu dieser ja sehr melancholischen Geschichte.
Eine Geschichte, die ja sicher nicht eins zu eins im Film umgesetzt wurde. Wo sind denn die Unterschiede?
Ach, der Film hält sich schon sehr nah an die Vorlage. Es sind vielleicht Nuancen, die sich unterscheiden. Im Roman werden die Gefühle beschrieben, im Film nur angedeutet von den beiden wirklich großartigen Schauspielern. Das ist die Stärke des Films. Aber diese ungekürzte Lesung durch Hardy Krüger Senior geht auch, muss ich sagen, enorm zu Herzen. Man muss schon ein Holzklotz sein, um sich ihr zu entziehen. Das ist ein Hörbuch, das mich sehr mitgenommen hat und damit eine wirklich große Empfehlung.
Robert James Waller, Die Brücken am Fluss. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Bernhard Schmidt. Gelesen von Hardy Krüger Senior. Eine MP3-CD, das sind gut 4,5 Stunden, kostet 15 Euro und ist bei DAV, der Audioverlag, erschienen. In einer Aufnahme vom Bayerischen Rundfunk von 1994. Lucia J. von Seldeneck lebt und arbeitet als freie Autorin in Berlin-Kreuzberg. Von ihr sind 5 Berlin-Bücher in der Reihe 111 Orte im Emons Verlag erschienen, sowie 3 Bücher mit Kurzgeschichten im Kunstanstifter Verlag. Komm tanzen heißt ihr neuer Roman, der nun auch als Hörbuch erschienen ist. Leonie Berger hat es sich angehört. Die Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
»Wieso Geburtstag?«, sagt sie zu den Gästen. Der Sommer ist ja wohl immer noch der beste Grund, um zu feiern.
Cora und Robby haben in ihr Haus am Wannsee geladen und alle sind gekommen. Alte Freunde, ehemalige Mitbewohnerinnen, neu Zugezogene und natürlich Lotte, Coras kleine Schwester, die diese Geschichte erzählt. Alle sind ausgelassen und freuen sich, nach einem langen Winter zusammen zu sein. Es dauert nicht lange und man fragt sich beim Hören, worum es hier eigentlich geht. Haben die alle keine Probleme? Aber natürlich doch, denn ohne Probleme keine Geschichte. Tatsächlich gibt es schon bald düstere Vorahnungen.
Sie tanzen und lachen. Sie sind frei von Schuld. Später werden sie sich nicht erinnern können. Er wird ihnen entgleiten. Ganz und gar unvollkommen wird er sein, dieser Moment. Und das, obwohl er ihnen jetzt durchaus vollkommen scheint, ja, geradezu perfekt. Doch im Rückblick wird ihnen etwas fehlen. Denn sie sind es, die anders sein werden. Sie werden nicht mehr die sein, die sie waren, als sie auf der Wiese tanzten unter den bunten Glühbirnen und vor dem orangenen Sonnenuntergang. Sie werden sich das Leben vor dieser Nacht nicht mehr vorstellen können. Es werden bloß noch Bruchstücke sein, lose, unzusammenhängend und ohne Sinn. Sie lassen sich nicht mehr zusammenfügen. Sie passen nicht mehr.
Eben noch aufgekratzte Partystimmung, auf einmal tiefe Nachdenklichkeit. Schauspielerin Julia Meyer wandelt sich, wie es der Text verlangt. Solche Einschübe bringen Spannung in den Text von Lucia J. von Seldeneck, die hier das Kunststück vollbringt, Diskussionen so in das Partygeplänkel einzubauen, dass sie tatsächlich echt wirken. Die Gäste, die hier aufeinandertreffen, werden vorgestellt, ihre jeweiligen Verbindungen untereinander kurz skizziert. Doch plötzlich steht ein Problem mitten unter ihnen auf der Wiese.
In der Arktis sind es 30 Grad, sagt Martha gerade. Es ist da so heiß wie am Mittelmeer. Das muss man sich mal vorstellen. Ein schwieriges Thema für eine Party, eigentlich ein Tabu. Es gibt nichts zu erwidern auf solche Sätze. Es sind Killersätze. Jemand versucht einen Witz, aber der misslingt naturgemäß.
Der Klimawandel, den Lottes beste Freundin Martha hier aufs Tapet bringt, ist nicht nur eine Randbemerkung. Alle wollen ihm aus dem Weg gehen, aber er entwickelt sich zu einem der großen Themen dieser Nacht. Es wird ein bisschen gewitzelt, ein bisschen gestänkert und es gibt Theorien wie die, ob nur noch Kinder Fleisch essen dürfen sollten. Und dann gibt es da noch Jonah, Claires Sohn. Die beiden wohnen im gleichen Haus wie Lotte, ihr Mann Peer und ihrem Sohn Paul. Die Jungs haben sich während des Lockdowns angefreundet, was eine große Hilfe ist für die alleinerziehende Claire. Denn manchmal weiß sie nicht mehr weiter. Jonah hat Angst zu verdursten.
Wenn Jonah Hitze spürt, dann steigt die Panik in ihm auf. Und dann kommt er nicht mehr dagegen an. Dann kann er sie nicht mehr unterdrücken. Am schlimmsten ist der Verkehr. Abgase verursachen die Hitze, die allgemeine, die immer größer werdende Hitze auf dem Planeten. Und wenn Jonah neben einem Auto steht, dann muss er den Kopf zur Seite drehen, dann schnürt es ihm die Kehle zu. Es kratzt beim Schlucken, so wie bei Halsweh. Manchmal geht es gleich wieder weg, wenn ich fest huste und Wasser trinke. Viel Wasser trinken hilft, aber manchmal geht es auch nicht weg. Es brennt, wie Feuer in meinem Hals. Dann kann ich an nichts anderes mehr denken. Überall brennt es. Es brennt und wird heißer und heißer. Alles verbrennt. Aber natürlich ist das nicht in echt so, das weiß ich. Darüber reden hilft, sagen die Ärzte. Und Sport machen. Aber die Hitze geht davon nicht weg.
Ein hypersensibles Kind oder eines, das die Umweltkrise, die alle so erfolgreich ignorieren, körperlich spüren kann? Jonah hat Panik, weil kaum jemand die Notwendigkeit sieht, sein Verhalten zu ändern. Das Problem bleibt offenbar zu abstrakt, trotz heißer Sommer und zu milder Winter. Wie aber reagieren die Erwachsenen, wenn sie Angst haben, weil eine Gefahr real wird? Autorin Lucia J. von Seldeneck probiert es aus mit ihren Figuren in dieser Nacht. Entstanden ist so eine sehr glaubwürdige Geschichte über Zusammenhalt, Entscheidungen in Krisensituationen und die Schwierigkeit, auch unter Alkoholeinfluss einen klaren Kopf zu bewahren. Schauspielerin Julia Meyer spielt mit dem Text, gibt den leicht angetrunkenen Partygast ebenso überzeugend wie die verzweifelte Mutter oder den leicht verliebten Mitvierziger. Komm tanzen zeigt, wie leicht alles in Schieflage geraten kann. Lucia J. von Seldeneck findet sprechende und dennoch beiläufige Bilder für das, was in ihren Figuren vor sich geht. Julia Meyer versteht es, diese lebendig zu machen. Ein sehr deutliches ist das eines überladenen Schlauchboots auf dem Wannsee bei Nacht ohne Ruder. So scheint uns dieses Hörbuch zuzurufen und jetzt seht mal zu, was ihr daraus macht.
Leonie Berger besprach für uns Lucia J. von Seldeneck, Komm tanzen, gelesen von Julia Meyer. Das Hörbuch mit einer Dauer von 3 Stunden und 20 Minuten gibt es als Download für 22 Euro und ist bei Jumbo Goyalit erschienen. Wir kommen zu unserem Kinderhörbuch, diesmal für Kinder ab 5. 3 Wasserschweine brennen durch, heißt es, und stammt von Matthäus Bär. Matthäus Bär ist eigentlich Musiker. Er ist einer der bekanntesten österreichischen Kinderliedmusiker. Aber jetzt hat er eben ein Kinderbuch-Abenteuer geschrieben. Und dafür bekam er 2019 gleich den Dixi-Kinderliteraturpreis. Eine Auszeichnung für neue Talente und unveröffentlichte Texte.
Nun ist auch das Hörbuch erschienen, eine Lesung mit dem bekannten Schauspieler Dietmar Bär. Dorothee Meyer-Karwick, Wasserschweine als Helden einer Geschichte. Finde ich selten. Wo leben die drei Wasserschweine denn?
Die drei leben in einem Zoogehege und heißen Emmy, Tristan und Raul und sind auch miteinander befreundet. Sie sind Teil einer größeren Herde von Capybaras, so heißen die Wasserschweine auch, in einem Zoo. Alles im Prinzip in Ordnung bei ihnen. Es gibt regelmäßig Futter, das Gehege, eine schöne große Wiese, ist auch ganz schön. Aber dieses ruhige Leben ist Tag ein, Tag aus natürlich auch ein bisschen langweilig.
Naja, aber aus Langeweile entstehen ja manchmal ganz gute Ideen.
Ja, so ist es auch hier. Die drei beschließen nämlich, das Gehege zu verlassen. Aber wie? Eines Abends ist es dann soweit. Der Wärter vergisst nämlich, das Tor zuzuschließen. Die drei sausen raus und kommen erstmal in die Futterkammer, wo sie sich vollfressen. Aber da gibt's noch eine Tür.
Emmy bekam ein flaues Gefühl im Magen. Was ist, wenn dahinter gar nichts ist? Einfach nichts, sorgte sie sich. Vielleicht ist dahinter ein tiefes, schwarzes Loch und du fällst hinein und kommst nie mehr raus. Raul holte tief Luft und es war, als wäre er gerade ein Stückchen größer geworden. Für uns ist es nur ein kleiner Schritt. Aber wie wird es das Leben der anderen Wasserschweine verändern, wenn wir endlich wissen, was es rund um unsere Wiese alles gibt? Stellt euch vor, wie es sich anfühlen wird, zu wissen, wie viel mehr es gibt. Rauls ruhige Stimme füllte den Raum. Sogar Tristan hörte kurz auf zu kauen. Allen war klar, was sie als nächstes tun würden. Mit einer wackeligen Schweineräuberleiter schafften sie es, auch die nächste Tür zu öffnen. Raul stieg als erster über die Schwelle und trat auf einen kleinen Vorplatz hinaus. In der Dunkelheit waren die Umrisse einzelner Sitzbänke zu sehen. Vorsichtig tapsten die drei Wasserschweine vorwärts. Seltsame Düfte stiegen in ihre Nasen. Es roch nach Tier, nach großen, gefährlichen Tieren und nach altem Essen, nach Apfelresten und Bananenschalen und süßem Zeug.
Ja, und so beginnt das große Abenteuer. An diesem Abend kehren die drei aber erstmal wieder ins Gehege zurück, aber die Neugierde ist geweckt und so finden sie auch in den nächsten Abenden Möglichkeiten, das Gehege zu verlassen und den Zoo zu erkunden. Zwei Raben, André und René, begleiten sie und erklären ihnen dies und jenes.
Raben können ja fliegen, die haben ja einen super Überblick über alles im Zoo und außerdem sind sie sehr schlau.
Ja, so ist es. Und mit diesen Vorstellungen, die wir von den einzelnen Tierarten haben, wird hier auch gespielt in dieser Geschichte. Manchmal werden sie bestätigt, manchmal auch nicht. Jedenfalls lernen die drei Wasserschweine nun andere Tiere im Zoo kennen. Meerschweine, Pelikane, Robben und schließlich auch den Esel Salvador. Der sagt ihnen, dass, wenn sie noch mehr erleben wollten, dann gäbe es ja noch das Meer an Möglichkeiten.
Raul schob sich vor. Gut. Und wo finden wir dieses Meer an Möglichkeiten? Salvador sah sich noch einmal ängstlich nach beiden Seiten um und sagte, »Bei den Wölfen!« Genau in diesem Augenblick hallte es über die Tieranlagen. Ein markerschütterndes Heulen durchschnitt die Nacht. »Die Wölfe!« Raul, Emmy und Tristan machten große Augen. Auch von diesen Tieren hatten sie schon einiges gehört. Gruselige Geschichten wurden da erzählt, von zupackenden Klauen, messerscharfen Reißzähnen und gierigen, riesigen Mäulern. Den Capybara schauderte. Verschleppte Tierpfleger und verschluckte Menschenkinder sollte es schon gegeben haben. Man munkelte auch von zweibeinigen Wölfen, die bei Vollmond zwischen den Bäumen tanzten. Emmy schnaufte. Das waren heute schon eine Menge Aufregungen für eine Nacht. Tristan steckte den Kopf unter das Skateboard, der Esel allerdings schüttelte die Mähne. »So bleich und steif, wie ihr dasteht, könnte man euch glatt für Menschen halten. Ihr glaubt doch nicht etwa an die Schauergeschichten, die man sich über die Wölfe erzählt.«
»Naja, doch die drei Wasserschweine glauben an diese Schauergeschichten.« Ja. Aber sie wollen ja Abenteuer erleben, Neues entdecken. Und da muss man auch mal mutig sein. Also gehen sie hin zum Gehege der Wölfe.
So, und ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass sie nicht gefressen werden.
Nein, letztendlich stellt sich heraus, dass die größte Gefahr von ganz anderen Tieren ausgeht, nämlich den Meerschweinchen.
Nein.
Übrigens verwandt mit den Wasserschweinen. Und die erpressen andere Tierarten im Zoo, um den drei Wasserschweinen eins auszuwischen.
Warum machen sie das?
Ach, letztendlich geht's um Eifersucht. Sie haben gesehen, dass die Wasserschweine so schön gefeiert haben und sie nicht mitfeiern konnten. Und das hat die Meerschweine so geärgert, dass sie die drei Wasserschweine in Gefahr bringen wollen. Dass nichts Schlimmes passiert, das liegt dann ausgerechnet an den Wölfen. Die helfen den Wasserschweinen letztendlich aus der Bedrängnis.
Also der Wolf als Retter in der Not. Das ist ja mal eine gute Lehre für Kinder.
Ja, kommt drauf an. Also als Biologin würde ich sagen, Vorsicht vor dem Wolf, er ist und bleibt ein Raubtier. Und echten Wasserschweinen würde ich nicht raten, sich mit ihnen einzulassen. Dies Kinderhörbuch will aber natürlich vermitteln, manches ist anders, als man so denkt. Man muss sich selbst ein Urteil bilden, sollte nicht zu blauäugig sein, sich aber auch nicht von Vorurteilen leiten lassen. Und außerdem macht das Hörbuch Mut, sich auf kleine neue Abenteuer einzulassen.
Die Kindergeschichte wird ja von Dietmar Bär gelesen. Wie gefällt er Ihnen als Interpret?
Also Dietmar Bär ist ja bekannt aus dem Kölner Tatort, da ist er Tatortkommissar, aber er ist auch in vielen Hörspielen und Lesungen zu hören, und zwar für Erwachsene und für Kinder. Und da hat er schon oft sein großes schauspielerisches Können gezeigt, hier auch wieder. Und hier hören wir auch, dass er sehr dialektsicher ist. Und jede Tierart bekommt so ein bisschen so einen anderen Zungenschlag. Das klingt sehr lebendig und das Zuhören macht dadurch richtig großen Spaß.
Matthäus Bär, drei Wasserschweine brennen durch, gelesen von Dietmar Bär. Eine MP3-CD, das sind 3 Stunden und 20 Minuten, kostet 15 Euro. Das Hörbuch ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und beim Argon Verlag erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.